Gerade während Klaus den Text aus dem Römerbrief vorlas, kam in Erinnerung in den Sinn, ihr habt alle gemerkt, dass ich zwei Wochenenden unterwegs war. Das eine Wochenende war geprägt von der Hochzeit unseres Jüngsten, das war wunderschön, das hat uns viel Freude gemacht. Das letzte Wochenende war ich allein unterwegs, da war ich bei meinem Freund Peter. Peter war lange Zeit in Garmisch Pastor, wir haben zusammen studiert und er hat mich eingeladen zu seinem 50. Geburtstag. Und dann stand er da vorne mit seinen Gästen und erzählte aus seinem Leben, von dem ich ganz viel mitbekommen habe, weil wir 29 Jahre jetzt eine Zweierschaft haben. Warum erzähle ich das, wenn mir gerade bei diesem Thema heute das nochmal so spontan vorne deutlich wurde? Ich hatte Tränen in den Augen, als er erzählte aus seinem Leben, weil ich viele dieser Höhen und Tiefen seines Lebens miterlebt habe und umgekehrt er auch. Heute geht es um unsere Herzen nochmal. Das Ende einer ziemlich langen Predigtreihe parallel zu dem Herzblutkurs, zu dem 7 aus unserer Gemeinde unterwegs waren, die übrigens Ende August auch einen Gottesdienst gestalten werden. Diese 7 haben einen Gottesdienst, einen Herzblutgottesdienst. Ihr dürft euch darauf freuen. Da werden sie aus der Zeit in Lüneburg und was sie in diesem Jahr mit Gott erlebt haben, berichten. Und wieso erzähle ich von meinem Freund? Weil es ganz wichtig ist, und ich habe euch oft Mut gemacht, dass ihr jemanden findet, dass ihr darum betet, dass Gott euch jemanden schenkt, dass ihr Zweierschaften, Dreierschaften habt. Ich habe damals, als wir angefangen haben zu studieren, 1996, in Gießen erlebt, wie segensreich das war, als unser Jugendpastor uns Mitarbeiter aus dem Jugendkreis eingeladen hat, Zweier- und Dreierschaften zu machen. Und wie ich erst, jetzt noch einen Termin. Und dann habe ich dieses Jahr, wo ich schon in Eversbach studierte, so segensreich in dieser Zweierschaft, Dreierschaft gefunden. Und deshalb habe ich in Eversbach angekommen, erzählt davon und habe gesucht nach jemandem, der sich darauf einlässt mit mir. Es hat ein bisschen gedauert und dann hat just Peter gesagt, obwohl 12 Jahre jünger als ich, dass er sich darauf einlässt. Und Peter wurde mir jemand, der, wenn wir das Bild nochmal sehen hier, dieser Eisberg oben, das sieht man, aber unten, das sieht man nicht. Das ist ein Bild aus einem der Bücher, die ich euch heute auch empfehlen möchte. Peter wurde mir jemand, dem ich nichts mehr vormachen konnte. Der kannte mich. Und das war hilfreich, jemanden zu haben, der einen kennt. Selbst am Telefon, immer wieder telefonieren wir, kann ich ihm nichts mehr vormachen. Wünschst du dir auch so jemanden? Oder ist dir das eher unangenehm? Für mich ist ein großer Segen gewesen, jemanden zu haben, dem ich nichts mehr vormachen kann. Der hörte mir an der Stimme an, wenn ich ihm erzählte, alles ist okay, dann hat er sofort gesagt, Lev, erzähl mir doch keinen Scheiß. Es ist doch nicht alles okay, so wie du klingst. War nicht im Predigtkonzept, aber es kam mir gerade so, als du den Text gelesen hast und ich nochmal überlegt habe, Herzenssache, das ist unser Thema. 24 Arbeitsblätter, heute sogar 2, parallel zu Herzblut. Jetzt kommt noch der Herzblut-Gottesdienst. Und wenn der nächste Kurs in Lüneburg anfängt, werden wir wieder als Älteste beraten, wen wir da hinschicken. Wir müssen Leute da hinschicken, was nicht heißt, dass ihr nicht auch Interesse bekunden könnt, dass ihr die Nächsten seid, die da hingehen. Aber wir müssen senden. Das ist das Konzept von Herzblut. Weil es darum geht, Menschen auszurüsten, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen, hinter dieser Predigtreihe Herzenssache für alle, die heute das erste Mal hier sind oder den Stream sehen und noch nichts mitbekommen haben. Das ist eine Jüngerschaftsthematik. Jünger, Jüngerin, Menschen, die Jesus folgen, da will er die Herzen verändern. Und denkt mal kurz zurück, die letzte Predigt dazu war auch mit einer Buchvorstellung. Versuch's nochmal. Ah, da ist er. War auch mit einer Buchvorstellung versehen, aber die endete auch mit diesem wunderschönen Psalm 133. Im Prinzip ist es das auch, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat. Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, denn du, den du uns für immer gewiesen hast. Wenn es um Jüngerschaft geht, wenn es um Nachfolge geht, dann geht es um dein Herz, um nicht weniger und nicht mehr. Das Herz ist in der Bibel ein ganz wichtiger Begriff. Aber erstmal, ich habe von Buchempfehlungen gesprochen, bei diesem Gottesdienst letztes Mal hatte ich von Gordon MacDonald Ordne dein Leben euch empfohlen. Heute möchte ich euch zwei andere Bücher empfehlen von Peter Scazzero. Ich weiß, Sommerzeit ist gut, wenn ihr in Urlaub fahrt oder Zeit habt, lest. Einmal das Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge und das danach erschienene Buch Emotional gesunde Nachfolge. Peter Scazzero ist ein amerikanischer Pastor und er hat genau dieses Thema, dass Herzen verändert werden wollen von Gott, als sein Generalthema, weil er selber erlebt hat, wie wichtig das ist, dass dieser Eisberg unter der Oberfläche, seine Gefühle, seine Gedanken, sein Innerstes von Gott verändert wird. Und er beschreibt in seinen Büchern seinen eigenen Weg, aber er beschreibt auch vieles, was mir sehr bekannt vorkommt, wie wir manchmal nach außen hin ziemlich heil durch die Gegend laufen. Und irgendwie funktioniert alles. Man geht in den Gottesdienst, man bringt sich sogar ein in der Gemeinde und. Aber manchmal versteckt sich unter der Oberfläche etwas, was wir lieber nicht angucken wollen, was schmerzhaft ist. Glaubensriesen, Seelenzwerge, was für ein Titel. Da gibt es Glaubensriesen, wo man denkt, hey, das sind doch Vorbilder. Und wie viele solche Vorbilder habe ich entdeckt in meinem Leben. Und gleichzeitig musste ich erleben, dass selbst in der Pastorenschaft manche große innere Probleme mit sich herumgetragen haben. So viele, die so stark im Glauben erscheinen, wie der Paulus. Danke für diese Lesung. Und dann berichtet er davon, dass es da Dinge gibt, über die er besser nicht sprechen möchte oder auf die er besser nicht angesprochen werden will. Emotionale, tiefgehende Herzensthemen, die eher nicht an die Oberfläche so schnell kommen. Dieser Eisberg ist ein Bild aus dem ersten Buch von Peter Scazzero. Das zweite, Nachfolge, gesunde Nachfolge, emotional gesunde Nachfolge, da führte diesen Gedanken weiter. Und der Fokus liegt darauf, dass Nachfolge halt nicht nur äußerlich geschieht, sondern innerlich etwas ist, was innerlich einen Prozess in Gang setzen will, wo Gott uns heil werden lassen will mit dem, was in unserem Leben halt nicht heil ist. Er sagt, nur wer innerlich gesund und reif ist, wird eine tragfähige Nachfolge leben, die auch Krisen übersteht und in ihnen wächst. Ich hoffe, dass manche darauf anspringen, eins dieser Bücher zu lesen oder für Leiter hat er auch noch eins. Emotional gesund leiten, was sie stark macht für Gemeinde und Beruf, besonders also für Leiter, für Älteste, für Diakone, ob in der Gemeinde oder im Beruf. Mir war das immer klar. Mir war immer klar, dass das Theologiestudium eine Sache ist. Aber vielleicht hat mich da mein Seelsorgelehrer Willi Weber, vor Jahren schon gestorben, geprägt, der immer gesagt hat, ihr müsst Gott an euer Herz ranlassen. Das, was ihr menschlich darstellt, das, was ihr seid, ist viel entscheidender dafür, was für eine Wirkung ihr nachher habt. Und deshalb hat er mir einen Rat gegeben, auch als ich ihn vor vielen Jahren noch mal besuchte und es ging um meine Weiterbildung, auch im seelsorglichen, therapeutischen Bereich. Und ich habe immer Dinge gesucht, wo ich nicht nur Know-how lernte, wie man Gespräche führt, welche Tools es gibt und so weiter, sondern ich habe immer Ausbildungen gesucht über all die Jahre meines bald 25-jährigen Dienstes, wo an mir selber ich arbeiten musste, wo es darum ging, mich kennenzulernen. Weil Willi Weber uns gesagt hat, ihr seid das Werkzeug Gottes. Und das gilt nicht nur für Pastoren, glaube ich. Ihr seid das Werkzeug Gottes, aber sein Werkzeug muss man kennenlernen. Das muss geschärft werden. Das muss vielleicht auch manchmal repariert werden. Und das war so wichtig in meinem Leben. Und das ist so wichtig, wenn es um Herzenssache geht. Das ist so wichtig, wenn es um Herzblut geht, die Jüngerschaftsschule. Und auch das neue Thema wird wieder mit dem Herzen zu tun haben, was im Oktober mit einem Wochenende startet, wo ich wirklich alle bitten will, das zu reservieren, dabei zu sein, wenn Dirk Arendt genau da auch wieder ansetzen wird. Bei unserem Herzen. Nachfolge mit ganzem Herzen. Und dann dieser Titel, warum geistliches Wachstum ohne innere Reife nichts wird. Lasst euch mal darauf ein und lest vielleicht auch diese Bücher. Ich habe überlegt, wo wird das denn deutlich? Was ist denn nun entscheidend, wenn es Jesus um unser Herz geht, wenn es um unser ganzes Sein geht? Das Herz, Das steht in der Bibel für unser Innerstes, nicht für das Herz, das da schlägt und hoffentlich noch lange schlägt, sondern es geht, wenn es um das Herz in der Bibel geht, um unsere Gedanken, um unsere Gefühle, um unseren Willen. Paulus schreibt das ja im Römerbrief, den Klaus gerade gelesen hat. Es geht um unsere Motive und es geht auch um unsere moralische Ausrichtung. Es geht um die Dinge, die uns antreiben oder manchmal auch blockieren. Es geht um die Dinge auch, die uns Angst machen. Die Dinge, die schmerzhaft sind, die wir nicht gerne angucken wollen. Und ich entdecke immer wieder mit Menschen in der Seelsorge, wie viel schmerzhafte Dinge es im Leben gibt, wo manche Menschen Gott nie rangelassen haben, aber die mit uns gehen. Manchmal wundert man sich, dass auch Christen so komisch reagieren oder auf die Palme gehen und Dinge tun, wo man eigentlich denkt, Mensch, das ist doch jetzt nicht erwachsen, was da gerade läuft. Aber gerade dann ist der Hintergrund dessen, was wir da manchmal tun oder lassen, das, was halt nicht heil geworden ist in unserem Herzen. Das Herz, einerseits Sitz unserer Entscheidungen, aber das Herz halt auch geprägt, sagt die Bibel, von dem Sündenfall. Und gleich am Anfang der Bibel findet man diese Geschichte, die mich immer schon auf die Spur gebracht hat, wie wichtig das Herz ist. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Wir lesen nämlich gleich am Anfang der Bibel, was passiert, wenn die Verbindung des Menschen zu Gott kaputt ist. Und dann lesen wir die erste Geschichte, die fürchte ich endet, von Kain und Abel. Und ich fand immer faszinierend, wie da geschrieben steht, aber Kain und sein Opfer schaut er nicht an. Also Abel opferte, Kain auch. Kain opferte nicht so, wie Gott es gesagt hatte. Gott schaut folglich sein Opfer nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Der Herr fragt ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Und jetzt aufgepasst. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr sein über sie. Gott spricht Kain an, schau mal in dein Herz. Was geht da gerade ab in deinem Herzen? Welcher Zorn, welche Bosheit wächst da in deinem Herzen? Und manchmal habe ich das erlebt und auch selber erleben müssen, dass in mir etwas losging, wo ich mich heute verschäme. Aber der Anfang ist im Herzen. In unserem Herzen, dem Zentrum unseres Seins. Kain sollte der Anfang von vielen sein, denen wir in der Bibel begegnen und die mit ihrem Herzen ein Problem hatten. Wie heißt es im Matthäusevangelium? Muss ich mal gucken, ist das der richtige Text? Nein, natürlich nicht, kommt noch später. Wie heißt es im Matthäusevangelium? Habe ich keine Folie dafür, stopp, Markus. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein, hat Jesus mal gesagt in Markus 7, Vers 21 folgende. Das habe ich noch später eingefügt, deshalb habe ich leider keine Folie dazu. Ihr mögt es mir verzeihen. So ist die Diagnose. Und so geht es auch in der Bibel bei manchen Menschen fürchterlich ab. Da erschlagen Jakobs Söhne mal schnell eine ganze Stadt, um Rache zu nehmen für das Unrecht, was einer ihrer Schwester angetan hatte. Und so vieles mehr. Bis zum Ende ist die Bibel voll von Geschichten und Paulus ist nur ein Beispiel dafür, was das Herz von Menschen in der Lage ist anzurichten, wenn es nicht geheilt wird. Ich werde euch gleich zwei Texte vorstellen, wo es auch um unser Herzen geht. Zwei Texte, die im Neuen Testament wir finden und die mir sofort in den Sinn kamen bei diesem Thema. Aber vorher möchte ich euch einen Text vorstellen, der für mich eigentlich Leitschnur ist. Dort heißt es im Propheten Hesekiel, ziemlich am Ende des Alten Testaments, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Das klingt für mich so, als hätte Gott längst schon im Alten Testament einen Plan gehabt, wie er unser Herzen heilen will und kann. Wir werden nachher am Ende erfahren, wie er das macht. Aber zuerst möchte ich nochmal mit euch auf, wie gesagt, zwei Texte schauen, die ich exemplarisch dafür finde, was manchmal los ist mit uns. In 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3 heißt es, liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zum Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die in ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Einer von zwei Texten, wo der Apostel davon spricht, dass da offensichtlich Christen sind, die nicht erwachsen geworden sind, denen es an Reife, an Glaubensreife und Lebensreife fehlt. Verrückt. Kann das sein? Er schreibt an die Korinther, also eine Gemeinde dieser jungen Christenheit, und er schreibt, offensichtlich fehlt euch etwas, geistliche Reife fehlt euch. Es ist etwas nicht gewachsen, was hätte längst wachsen können. Nicht nur bei den Korinthern war das so. Auch im Hebräerbrief schreibt er genau das Gleiche, mit ein bisschen kleiner Variante. Dort heißt es, eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Krass, diese beiden Texte, oder? An Christen der damaligen Zeit geschrieben. An die Gemeinde in Korinth, an diese Gruppe der Hebräer, da weiß man nicht so hundertprozentig, wer das konkret war, aber offensichtlich ging es an Menschen, die aus dem Judentum Christen geworden waren. Und beide Male geht es darum, dass offensichtlich Christen nicht gereift sind in ihrem Glauben. Dass sie stehen geblieben sind, dass sie nur Milch vertragen, aber keine feste Nahrung. Dass sie Gut und Böse halt nicht unterscheiden können. Krass, oder? Zwei Kerntexte zu dem Thema. Christen, nicht Heiden, Christen. Merkmale geistlicher Unreife, die er hier in dem Text nennt. Sie leben nach fleischlichen, das heißt in diesem Kontext nach menschlichen Maßstäben und nicht vom Geist Gottes geleitet. Sie leben, und es unterscheidet sich ihr Leben nicht von dem Leben anderer. Sie streiten genauso, sie zoffen sich in ihren Familien wegen Erbe oder anderen Geschichten, sie tragen einander nach. Sie sind immer noch böse, weil die Eltern vielleicht den Bruder oder die Schwester lieber gehabt haben als einen selbst. Und so vieles mehr. Ganz menschliche Verhaltensweisen, aber nicht vom Geist Gottes geleitet. Sie leben, als würde man Christus nicht kennen. Konkret nennt er das Thema Eifersucht, Streit und Parteiungen. In der Gemeinde in Korinth ging es um Parteiungen. Wer ist für den, wer ist für den, wer ist für Paulus? Wer ist für andere? Sie sind unfähig, geistlich tiefere Lehren aufzunehmen. Geistlich tiefere Lehren. Das ist so eine Erfahrung aus jetzt bald 25 Jahren Pastor sein, dass viele immer schreien nach Lehre und nach tiefergehender Lehre, aber wenn man Angebote macht, dann ist es meistens leer mit EE. Gar kein Interesse, man kennt schon alles. Man meint, alles verstanden zu haben. Lernunwilligkeit und geistlicher Stillstand steht da. Und mangelnde Urteilsfähigkeit. Es geht um Stillstand, den er beschreibt. Stillstand statt Wachstum. Leider bedeutet, und das ist meine Erfahrung in den vielen Jahren, geistlicher Stillstand oft auch Rückschritt. Jeder Sportler weiß das, wenn man eine Zeit lang nicht trainiert, wie schnell gehen die Muskeln zurück, wie schnell ist man nicht mehr fit. Man muss wieder ganz neu anfangen, sich zu gewöhnen. Jeder Reha-Mediziner weiß das. Wenn die Leute nach einer schweren OP nicht eine Reha machen und herangeführt werden und Fortschritte machen, dann wird möglicherweise der Erfolg der Operation nicht lange anhalten. Ich habe mal gestaunt, es gab mal eine Studie über Patienten, die einen Stent, also so ein kleines Teil, was die Herzkranzgefäße erweitert, eingesetzt bekommen haben. Da hat man die Feststellung oder man hat erforscht, wie es denen weitergeht und zwei Gruppen unterschieden. Die einen, die nach so einem OP, wo es ihnen, nachdem es ihnen ganz schlecht ging, weil sie wirklich Herzensnot hatten, Beklemmung, Infarkt drohte, also eine notvolle Situation, dann wird der Stent eingesetzt, heute über einen Katheter, also Wahnsinn, was die Medizin heute kann. Und dann wird dieser Stent eingesetzt, das Gefäß geweitet, die Durchblutung des Herzens ist wieder sichergestellt und es geht ihnen sofort besser. Und dann hat man die eine Gruppe in die Reha geschickt und eine andere nicht. Die eine Gruppe musste in der Reha weiterarbeiten, das Ziel verfolgen, dass sich etwas ändert in ihrem Leben, was zu diesem Infarkt am Ende geführt hätte oder dieser Minderdurchblutung des Herzens. Reha, mühsam, aber wichtig. Und da hat sich gezeigt, dass die, die in die Reha gehen, viel besser nachher leben, als die, die nicht in die Reha gehen und bald den nächsten Infarkt haben oder die nächsten Schwierigkeiten. Und so ein bisschen erinnerte mich dieses Beispiel daran, wie das oft mit Christen ist. Da werden Menschen Christen, sie bekehren sich, sie hören das Evangelium, sie sagen Ja zu Jesus, ich will mit dir leben. Sie erleben auch so eine Hochzeit mit ihrer Taufe und sie entdecken Neues. Und dann geht es dann weiter oder kommt dann Stillstand und vielleicht auch Rückschritt? Für mich ist das auch eine Frage für uns als Gemeinde. Lehren wir die Menschen dann weiterzugehen, tiefer zu schürfen? Machen wir Angebote wie Hauskreise, wie Bibelstunden, wie das, was Menschen brauchen, um tiefer zu schürfen? Ich habe mir mal den Mund verbrannt, ganz zu Beginn meiner Dienstzeit 2001, 2002. Da predigte ich oft in einer Gruppe von Jesus-Freaks. Ich kannte zwei junge Männer, die da engagiert waren, die baten mich, komm doch mal, predige bei uns. Und ich habe mir den Mund verbrannt, als ich dann in meiner Gemeinde erzählt habe, was ich erlebt hatte. Bei diesen Jesus-Freaks, auf die etablierte, brave Christen, die da mit Schlips und Anzug vielleicht manchmal sitzen, gerne herunterschauen. Die saßen da, hatten die Bibel in der Hand und die Bibel war offensichtlich in Gebrauch. Die lasen nach, was ich da erzählte, die prüften das, was ich da erzählte. Und das Gleiche habe ich wieder erlebt bei der ersten Flüchtlingswelle, wo Menschen, die Jesus neu kennengelernt hatten, mit ihren Bibeln auf dem Schoß saßen und mitschrieben, was ich sie lehrte, was sie ganz Neues entdeckten. Und ich habe mir immer gewünscht, dass das in meiner Gemeinde genauso wäre, ein Hunger nach Gottes Wort. Und ich erlebe es so selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Erinnert ihr euch an Klaus Witt, der hier zu Beginn meiner Zeit getauft wurde? Und der hier saß im Rollstuhl kurz vor seinem Tod und gab ein herzbewegendes Zeugnis. Ich werde nie vergessen, wie er den Wunsch äußerte und ich hätte so gern noch gelebt und mehr kennengelernt von Jesus. Er hatte eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Er wollte Lehre, er wollte etwas erfahren von Gott, er wollte sein Herz weiter verändern lassen und war so traurig darüber, dass es sich abzeichnete, dass er stirbt. Haben diese Sehnsucht nur Menschen, die neu zum Glauben kommen oder vorher vom christlichen Glauben gar nichts erfahren haben? Und stehen wir in der Gefahr, dass wir so schnell uns zufrieden geben in unseren Gemeinden damit, dass Menschen regelmäßig in den Gottesdienst kommen und irgendwo mitarbeiten und vielleicht noch putzen und dies und das und das war's? Nein, ich will mich damit nicht zufrieden geben. Ich möchte, dass wir wachsen. Ich möchte, dass wir uns anstecken lassen von diesem Thema Herzenssache. Ich freue mich darauf, wenn wir die Nächsten zum Jüngerschaftskurs schicken, und ich freue mich darauf, wenn es hoffentlich, bevor ich mal in Rente gehe, noch gelingt, dass wir selber so einen Jüngerschaftskurs hier haben. Es ist die Aufgabe von Christen. Wir haben gerade heute in der Losung diesen Text, Matthäus Evangelium, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da steht der Evangelisations-, der Missionsauftrag drin. Wir haben so gerne, dass wir dieses betonen, Jesus ist bei uns bis an der Weltende, aber da steht auch, wir sollen Menschen zu Jüngern machen, sie taufen und sie lehren. Mit H, nicht mit EE. Uns nicht zufrieden geben mit Stillstand, der möglicherweise am Ende Rückschritt wird. Der Satan freut sich über Stillstand. Der freut sich, wenn Menschen nicht tiefer in das Evangelium einsteigen, nicht tiefer die Liebe Gottes erkennen und deshalb allen Anfechtungen so schnell auf den Leim gehen, weil sie immer noch nicht verstanden haben, was sie längst hätten verstehen müssen und können. Geistliche Reife, darum geht es. Und darum muss es auch in unseren Gemeinden gehen. Sabine weiß, wir haben es erst vor kurzem wieder mal gesehen, letztes Jahr war ich mit Pastoren, mit Reinhard Spinke und 10 Pastoren waren wir aus unserem Bund und besonders auf FEG Norddeutschland, so eine Exkursion in der Schweiz. Ich habe davon auch im Ältestenkreis in der Leitungskonferenz mal berichtet. Was mich besonders berührt hat, war ein Pastor, Markus Bettler, in der CLZ Spiez, Christliches Lebenszentrum Spiez. Ja, er ist ein bisschen charismatischer wie so der Durchschnitt in den FEGs, aber das war gar nicht das Entscheidende. Das war lebendig, das war richtig gut. Aber er hatte ein Prinzip, was mich nach wie vor begeistert. Er baut Gemeinde unter dem Begriff, geistliche Väter und Mütter heranzubilden. Er möchte, dass die Menschen, die in seine Gemeinde kommen, geistliche Väter und Mütter werden. Und dann hat er erzählt, wie er damit anfing, vor vielen Jahren diese Gemeinde so zu prägen und Menschen halt dahin zu bringen, dass sie nicht mehr nur konsumieren, sondern dass sie selbst andere an die Hand nehmen und weiterführen. Und dann hat er erzählt, wie, als er das dann umsetzen wollte, dass die Leute das auch mal wirklich leben, die Gemeinde sich fast halbiert hat. Ein großer Teil der Leute abgehauen ist. Das war ihnen zu viel. Sitzen und zuhören, okay. Aber selber tiefer schürfen? Weg waren sie. Und dann hat er wieder von vorne begonnen. Und dann fragte ich ihn, sag mal, aber das ist doch ein Riesenanspruch. Ein Anspruch, andere im Glauben anzuleiten, andere mitzunehmen und zu begleiten auf dem Glaubensweg. Funktioniert das denn mit allen oder vielleicht nur mit den Intellektuelleren oder so? Und dann erzählt er, nein, wir haben eine Frau, die leitet einen Kreis von Frauen, die ist Mutter von einigen Frauen und die ist eine ganz einfache Putzfrau. Und sie hat einen Kreis, die sie anleitet. Ich finde das faszinierend. Geistliche Mentorenschaft, Menschen, die andere an die Hand nehmen. Mich lässt dieser Gedanke von Markus Bettler mit den geistlichen Vätern und Müttern nicht los. Und wir machen Ähnliches ja. Denk doch mal an den Montagnachmittag. Da nehmen Leute auch aus unserer Gemeinde Menschen aus anderen Kulturen, die Deutsch lernen müssen, an die Hand und lernen mit ihnen Deutsch. Oder die Barbara, Evas Mama. Ich war so begeistert, immer wieder sie zu sehen, wie sie hier mit Leuten sitzt und ihnen Deutsch beibringt. Bei sowas können wir das, aber wenn es um unseren Glauben geht, nicht? Glaubst du das? Oder träumst du vielleicht doch davon, dass Gott auch dich befähigen kann, einmal Menschen an die Hand zu nehmen und im Glauben zu unterweisen? Das wäre doch schön, oder? Kannst du dir vorstellen, zu jemand zu werden, den Gott gebrauchen kann, andere zu Jüngern und Nachfolgern zu machen? Ja, ich kann mir das bei vielen von euch vorstellen, aber ich glaube auch, dass es halt in unserem Herzen anfangen muss, dass auch wir es zulassen, dass Jesus an unserem Herzen arbeitet und Dinge ändert und heil werden lässt. Ich hätte euch gerne noch viel mehr erzählt zu den Büchern auch von Scacero und von dem, was mir da durch den Kopf geht. Wisst ihr, wie das geschieht, dass Jesus uns heil werden lässt? Durch die Liebe Gottes. Er liebt uns zurecht. Und in seiner Liebe gibt er uns seinen Heiligen Geist. Und ich finde nichts schöner oder passender für dieses Thema, als Galater 5, Vers 22 bis 25. Lest doch mal mit mir. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Ich weiß nicht, ob Scacero auch über diesen Text in seinen Büchern schreibt. Dazu ist so lange her, dass ich es gelesen habe. Aber ist das nicht genau das, was wir brauchen? Gottes Heiligen Geist? Die Schritte, die der Apostel hier beschreibt, sind ganz einfach. Vertrau Jesus dein Leben an. Dann hast du den Heiligen Geist. Bitte ihn um den Heiligen Geist. Lass dich vom Heiligen Geist bestimmen. Bestimmen heißt, es geht um all dein Fühlen, es geht um dein Denken, es geht um deine Emotionen, es geht um deinen Schmerz, deine Ängste, den Druck in dir, die Scham. Ich bin manchmal so erschüttert, wie viel Scham mir auch begegnet beim Menschen. Deine Wut, alle Ungeduld, einfach alles, was in dir kämpft. In Galater 5 steht es, dass der Heilige Geist das ändern kann, heil werden lassen kann. Vorhin sagte Klaus, als er die Folien oben sah, das sind aber viele Texte heute, es ist manchmal so. Einen möchte ich euch noch mitgeben. Und er ist entscheidend. Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Du darfst um Gottes Heiligen Geist bitten. Du darfst darum bitten, dass er dir hilft, geistlich zu reifen, innerlich heil zu werden, gesund zu werden. Du darfst ihn darum bitten, dass du nicht mehr in die typischen Fallen tappst, dass nicht immer wieder irgendwelche Dinge von früher dich einholen und dir Not machen. Du darfst ihn bitten, dass der falsche Druck, der oft in dir ist, endlich dir genommen wird. Du darfst ihn bitten, dass der Schmerz aufhört und dass du in seiner Liebe leben kannst und darfst. Du darfst ihn bitten, ganz tief in dir, an dem zu arbeiten, was vielleicht andere noch nicht mal ahnen, was in dir ist. Und ich möchte darum jetzt beten. Und ich möchte ganz bewusst beten, und du darfst es auch mitbeten, wenn du möchtest, dass Gott durch seinen Heiligen Geist an deinem Herzen arbeitet. Herr Jesus, wir treten vor dich. Wir treten vor dich als Menschen, die deine Hilfe brauchen, die deinen Heiligen Geist brauchen. Du darfst es jetzt Gott sagen, gib mir deinen Heiligen Geist. Jesus hat es versprochen, dass du ihn gerne gibst, wenn wir darum bitten. Ich brauche deinen Heiligen Geist, dass mein Herz heil wird. Dass ich zu einem reifen, erwachsenen Christen werde. Ich bete darum, Jesus. Ich bete es für mich und ich bete das für alle, die jetzt hier zuhören, ob live oder auf dem Stream. Dass dein Heiliger Geist unser Herzen heil werden lässt. Ausräumt mit allem, was vor dir nicht bestehen kann. Du darfst das Jesus jetzt sagen. Du darfst Gott sagen, ich vertraue darauf, was Jesus gesagt hat. Ich bitte um deinen Heiligen Geist. Ich bitte, dass er mir hilft, heil zu werden. Zu dem Menschen, den du dir eigentlich gedacht hattest, als du mich geschaffen hast. Amen.